Der Podcast.
Guten Morgen, hier ist Lucke und Hengstmann, der Politik-Podcast mit Augenzwinkern, Folge 58. Und mein Name ist Tilman Lucke, ich bin Kabarettist aus Berlin und ich begrüße Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg. Hallo Sebastian.
Hallo Tilman, grüß dich. Du klingst so, wie ich mich fühle.
Ja, morgens ist meine Stimme eh immer ein bisschen tiefer.
Ach so, ich bin ein bisschen belegt. Mein Sohn ist auch krank, der ist zu Hause und ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob der mir nicht ein bisschen was davon abgegeben hat. Wir werden es sehen.
Ja, oder die Zuschauer werden es hinterher auch spüren heute Abend.
Ja, genau, das wird man sehen. Wir spielen heute Abend im Barleben, das ist sehr angenehm immer. Es ist nicht so weit weg.
Gut, achso, es ist näher dran als die Spielstätte.
Nee, das nicht. Also es ist ein Stück weiter weg als die Spielstätte, aber immerhin. Also Nachteil ist, wir müssen halt alles aufbauen da. Aber mein Gott, es gibt Schlimmeres. So schlimm ist es ja in Zeiten von digitaler Technik dann auch nicht mehr.
Ja, apropos
nicht wie schlimm, früher, wo du die ganzen Röhrenboxen da noch hochschleppen musstest.
Ja, apropos schlimm, ich muss mich natürlich wieder korrigieren. Ist
selbstverständlich,
klar.
Dafür sind wir hier.
Ich weiß gar nicht, warum das so oft passiert, aber ich habe fälschlicherweise gesagt, die Vorwahl der die Parteivorwahl für den US-Präsidentschaftskandidaten, die beginnt ja im Januar. Meistens ist es so, dass die Demokraten und die Republikaner in den gleichen Staaten am gleichen Tag wählen. Also die hassen sich zwar, aber organisieren es dann doch so meistens, dass am gleichen Tag, es ist zwar nicht vorgeschrieben und davon wird auch immer wieder in einzelnen Staaten abgewichen. Und ich habe gesagt, die Vorwahl beginnt bei Biden nicht in Iowa, weil Iowa ist so der traditionelle erste Staat. Es ist auch ein sogenannter Caucus, also keine Primary. Also Caucus heißt, die treffen sich tatsächlich in Turnhallen, die Anhänger der Partei und nicht alle Bürger. Und dann wird also richtig gerufen, ja, in meine Ecke kommt bitte, wer für Joe Biden ist und für Bernie Sanders geht er dann in die andere Ecke oder was auch immer. Und so funktioniert es. Und am Ende schaut man dann, wer am meisten Turnhallen gewonnen hat. Gibt es natürlich auch einen Bias, also sozusagen man kann auch mehr Turnhallen gewonnen haben als der Gegner und aber weniger insgesamt stimmen. Das ist ja, kann passieren. Und führt dann auch regelmäßig zu Schlägereien, nein, also zu Streit eben.
Na, also die Amis, also das ist ja Schlägereien, Spaßsinn, wenn dann zu Schießereien.
Ich kann mir vorstellen, dass im 19. Jahrhundert sowas auch dann gelegentlich mal mit anderen Argumenten ausgetragen wurde. Ja, und jedenfalls, die Republikaner beginnen am 15. Januar tatsächlich in Iowa und bei den Demokraten, die beginnen in New Hampshire, das ist eine Primary, also das ist eine schriftliche Wahl, die, glaube ich, sogar parteioffen ist. Also da kann jeder Depp mit abstimmen. Und es ist eine Woche später und das gab intern eben, also weil Iowa immer sagt, ja, wir sind ja die Geilsten, die Landesverbände beider Parteien sagen, wir sind die Geilsten. Und bei den Demokraten ist das diesmal ein bisschen eskaliert, sodass die diesen Vorwahlkalender dann extra zulasten der Iowaner gemacht haben. Und also jedenfalls ist es nur zu teilen richtig, was ich gesagt habe und das wird jetzt korrigiert hiermit. Zweitens habe ich natürlich fälschlicherweise, wie man es gar nicht machen darf, ein Loriot-Zitat falsch wiedergegeben. Dafür kommt man in die Hölle.
Genau. Ohne Mops.
Genau. Und es ist so ein bisschen, es gibt ja tatsächlich so Loriot-Gruppen, die so durchs Land touren. Ich habe das auch mal irgendwann früher mal gesehen. Und man kennt ja alles.
Ich dachte schon gemacht.
Nee, das auf gar keinen Fall. Aber ich musste da irgendwie zugucken. Und das waren auch so Leute, die dann wirklich immer so knapp daneben mit ihren Rede, also mit ihren Zitaten waren. Und das geht gar nicht. Also ich habe die Farbe. Die gehen ja zur Farbberatung als Ehepaar und die Farbe habe ich falsch gesagt.
Herr Blömann, es kommt nicht so genau darauf an. Ja. Doch kommt es. Sonst schauen Sie dann Ihrer Tabelle nach und da steht dann, Herr Blömann schlägt seine Gattin oder sowas.
Genau. Und am Ende, also man kann sich dann nicht entscheiden, und am Ende ist es ein grünlich-blaues, braun-rot-grau. So, das ist jetzt für die Ewigkeit festgehalten. Gut. Genau. Dann kommen wir zu den aktuellen Themen der Woche.
Ich habe auch hier, der ganze Briefkasten ist voll, weil die Farbe falsch war. Uns haben die Leute hier geschrieben, unglaublich. Übrigens, liebe Grüße von Benjamin Eisenberg. Der hat das jetzt erstmal unseren Podcast gehört und er fand ihn sogar gut.
Ja, freut mich. Ich bin ja auch nächsten Monat wieder bei ihm eingeladen, bei Comedy im Saal in Bottrop.
Genau.
Und ja, freue mich da sehr drauf. Das ist immer ein tolles Ereignis. Ja, dann, wie gesagt, zu den aktuellen Ereignissen. Die Linksfraktion hat jetzt endlich, also nicht sich jetzt schon aufgelöst, sondern die Auflösung für den 6. Dezember beschlossen. Warum, weiß keiner, also aber kann man machen.
Naja, theoretisch heißt das aber, dass bis 6. September die 10 noch Mitglied sind.
Ja.
Dezember.
Genau, und danach ist es eben eine Auflösung. Und dann wird natürlich versucht, sich als Gruppe beim Bundestag anerkennen zu lassen. Das muss der Bundestag als Plenum muss dann sagen, hier, ja, Gruppe, ja oder nein.
Weil sind die das haben, dann zwei Gruppen?
Höchstwahrscheinlich, ja. Also ich habe mal nachgeschaut, in früheren Jahren oder Jahrzehnten wurde in den 60er Jahren hieß es, ab 5 Leute kann man als Gruppe anerkannt werden. Das war so ein bisschen so eine willkürlich gelegte Zahl, die ja dann aber mehrfach bei solchen Abstimmungen auch genannt wurde, also zur Anerkennung einer Gruppe. Und 5 sind ja beide Gruppen.
Wie viel, du weißt ja immer alles. Wie viele fraktionslose Abgeordnete sitzen im Moment im Deutschen Bundestag?
Ich glaube 6. Hm. Davon quasi fast alle von der AfD, ex-AfD.
Genau. Er könnte doch die Linkspartei mal mit denen verhandeln. Aber es würde nicht reichen, ne? Die brauchen 8 mindestens, ne?
Achso, du meinst für eine neue Linksfraktion? Ja, also das wird schwierig. Du kennst Robert Farle, ist doch auch aus Sachsen-Anhalt.
Ja, Sachsen-Anhalt, ja.
Der Typ, der saß ja vorher im Landtag. Das ist so ein alter Opa.
Der ist aber wirklich recht.
Der hat immer so eine Lederweste an, also sehr schick.
Sieht aus wie ein Taxifahrer, genau.
Stimmt. Und das ist ja auch einer von den Schlimmsten. Aber der wird da wahrscheinlich nicht mitmachen. Naja, aber jedenfalls.
Wobei, ich glaube, 50% von denen sind auch noch Mitglied der AfD und dann schließt sich's ja wieder aus.
Ja, richtig. Das ist ja nicht immer, Fraktionsaustritt heißt ja nicht immer gleichzeitig Parteiaustritt. Jedenfalls wird das dann im Bundestag wahrscheinlich in der letzten Dezember-Sitzungswoche, also vor dem dritten Advent, dann entschieden, dass es eine Gruppe ist oder sogar zwei Gruppen. Das ist in der Geschichte, wie gesagt, schon mal passiert mit der Deutschen Partei 1960. Da ganz ähnlich wie diesmal, also es gab so eine Gruppe von Leuten in der Fraktion, die also gesagt haben, nö, also wir wollen nicht mehr dazu. Die haben dann zwar keine eigene Partei aufgemacht, sondern sind einfach zur CDU-CSU gewechselt. Und das war ja auch der einzige Zeitpunkt in der westdeutschen Geschichte, zwischen 60 und 61, dass es nur eine einzige Regierungsfraktion gab, nämlich die CDU-CSU. Obwohl sie ja schon seit der 57er-Wahl die absolute Mehrheit hatten, aber die Deutsche Partei war ja immer noch so ein kleines Furunkel auf der Unionsfraktion drauf, die gesagt hat, wir dürfen hier noch mit, also wir sind zwar nicht nötig, aber wir sind noch mit dabei.
Ich sage ja in meinem aktuellen Soloprogramm, sage ich ja, die CDU fraß sich seit der Gründung der Bundesrepublik durch sämtliche deutsche Kleinparteien, bis aus ihr eine fettige Zyste erwuchs, aus der sich später Helmut Kohl entwickeln würde. Aber das nur am Rande.
Das ist charmanter gesagt als ich.
Genau. Aber jetzt ganz kurz nochmal zur Linksfraktion zurück. Mein Bruder schlägt ja neuerdings im Programm vor, dass einfach sämtliche Mitglieder der Linkspartei aus der Linkspartei austreten sollten, in das Bündnis Sarah Wagenknecht eintreten sollten und dann Sarah Wagenknecht aus der Partei ekeln. Fände ich auch schön. Und sie hätten wieder eine Fraktion. Die sollten einfach alle austreten und ins Bündnis Sarah Wagenknecht eintreten. Und dann hätten sie wieder eine schöne Fraktion.
Ja. Ob das sich so... Also ich meine, wir haben jetzt nur noch 2 Jahre Wahlperiode und... am Ende dauert sowas dann vielleicht länger als... Und dann hat man bei der Wahl das Problem, dass keine Parteimitglieder die eigenen Plakate kleben. Also vielleicht lässt man es auch. Aber
keine Ahnung, wir werden es sehen.
Tatsächlich, es gibt ja auch so einige Implikationen. Also es wird sich ja dann einiges ändern, wenn die Fraktion weg ist. Genau. Weil Gruppen haben ja dann weniger Rechte. Sie haben zum Beispiel,
und jetzt kommen wir zu den spannenden Dingen, die wir heute im Podcast besprechen wollen, nämlich zu den Ausschussbesetzungen im Deutschen Bundestag. Da sitzen alle schon ganz gespannt, sabbern vor den Hörern.
Das Popcorn ist gezückt.
Ja. So, Tillmann, wie wirkt sich das aus? Hat die Linkspartei überhaupt irgendeinen Ausschussvorsitz?
Ja, und zwar Klaus Ernst hat den Ausschuss für Klima und Energie.
Der ist aber nicht, der ist ja auch mit ausgetreten.
Der ist auch weg, genau. Also das ist ja aber unabhängig davon, er muss diesen Ausschussvorsitz dann abgeben, weil er durch die Fraktion bestellt wurde. Und wenn es keine Fraktion mehr ist, dann hat sie schon gar keinen Ausschussvorsitz mehr, weil Gruppen das nicht haben.
Und, dürfen Gruppen überhaupt den Ausschüsse Mitglieder entsenden?
Die dürfen, aber sie sind nicht stimmberechtigt. Das ist wirklich tatsächlich, also ich nehme an, dass alle Abgeordneten oder mehr oder weniger in den Ausschüssen einfach sitzen bleiben, in denen sie sind, aber nur beratend.
Und also was sagen dürfen sie?
Was sagen dürfen sie, aber sie dürfen am Schluss nicht mit abstimmen. Und das wirkt sich natürlich dann auch auf die ganzen Mehrheitsverhältnisse aus. Also die Ausschüsse sind ja unterschiedlich groß und also die Zahl der Mitglieder der Ausschüsse wird ja immer am Anfang der Wahlperiode festgelegt und danach wird es dann nach dem Sainte-Laguë-Schepers-Verfahren, das ist ja bekannt, aufgeschlüsselt.
Im Gegensatz zum Hare-Niemeyer-Verfahren.
Ja, das war halt früher, das ist jetzt nicht mehr. Und da hat die Linkspartei immer in kleinen Ausschüssen einen Sitz, in größeren zwei und im allergrößten, das ist der Ausschuss für Arbeit, hat sie sogar drei Sitze und die werden dann neu aufgeteilt. Die kriegen quasi die anderen Fraktionen stattdessen. Also die bedienen sich
ist
dadurch.
Ist der größte nicht der Haushaltsausschuss?
Nee, der ist tatsächlich ein kleines bisschen kleiner.
Okay, ist ja auch egal. So, das heißt, sie verlieren alle ihre zumindest stimmberechtigten Posten, können aber sich in die Ausschüsse nach wie vor reinsetzen und können ihren Senf dazugeben, wie man so schön sagt.
Genau, und wie gesagt, dieser eine Vorsitz, also laut Sainte-Laguë-Schepers kriegt den dann die SPD. Also die würde quasi profitieren von dem.
Weil sie die größte Fraktion ist? Oder
weil sie dran ist. Also weil die quasi das nächste Mandat kriegen würde, wenn man jetzt sagt, es gibt 25 Ausschüsse. Und das 25. jetzt in der neuen Verteilung, das würde die SPD kriegen. Genauso übrigens verhält sich es auch noch mit den, was, wie bitte?
Nee, mach du erstmal.
Das Plenum besteht ja auch aus so runden Sitzreihen und auch da ist immer wichtig, wer sitzt in der ersten Reihe. Und eine Gruppe sitzt natürlich auch nicht in der ersten Reihe. Also auch dieser Sitz ganz vorne wird wegrationalisiert und fällt einer anderen Fraktion zu, in dem Fall der AfD. Also die kriegt dann jemand Zweites. Also es muss alles ummontiert werden natürlich da im Plenum.
Ach, das heißt, selbst der Sprecher der neuen Gruppe darf nicht in der ersten Reihe sitzen?
Nee.
Ach krass, die sitzen dann hinten.
Naja, das weiß man nicht genau. Also man muss irgendwie schauen, was die Architektur hergibt. Die werden wahrscheinlich nicht hinten so als, weil dafür sind sie wirklich zu viele, so als Reihe aufgereiht sitzen, sondern es kann durchaus sein, dass sie in der zweiten, dritten Reihe anfangen. Aber tatsächlich, diese erste Reihe ist zumindest, was ich so aus vergangenen Wahlperioden gelesen habe, ist nicht üblich.
Ich finde das total lustig. Ich nehme an, du hast noch nie parlamentarische Arbeit gemacht in irgendeiner Form, ne?
Doch, ich habe einmal ein Praktikum gemacht im wissenschaftlichen Dienst des Bundestages.
Ja, aber warst du schon mal selbst Mandatsträger?
Ach so, nee, das auf keinen Fall.
War ich ja mal bei uns im Gemeinderat, 4 Jahre von 2004 bis 2008. Mhm. Und ich war auch im Hauptausschuss. Im Kommunalparlament gibt es den Hauptausschuss, der fast alle Beschlüsse, die dann später in der Ratssitzung sind, vorberät.
Das sind die armen Schweine, die arbeiten müssen und dann das Plenum kriegt am Ende alles vorbereitet vom Hauptausschuss.
Das war das Ziel, ja. Das passierte aber nicht. Weil im Hauptausschuss saßen, der Stadtrat oder der Gemeinderat der Stadt Egeln, wie es offiziell heißt, hatte 16 Mitglieder und im Hauptausschuss saßen 6. Mhm. Weil jede Fraktion mindestens einen stellen musste und der größte Fraktion, die CDU, damals 2. Und wir von der UWGE, unabhängigen Wählergemeinschaft, haben wir ja schon mal drüber, wir hatten auch 2, weil wir fast so groß waren wie die CDU. Wir saßen da 6 Mitglieder in diesem Hauptausschuss. Hauptausschuss ist aber der wichtigste Ausschuss. Da sitzen die sowieso die ganze Zeit während der Plenarsitzung Wortführer sind und quatschen. Ich wurde ja dann auch ohne eigenes Zutun auf einmal stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Das wollte ich gar nicht. Egal. Und hätte ich den Fraktionsvorsitzenden nicht vehement abgelehnt, hätten sie mich wahrscheinlich auch noch zum Fraktionsvorsitzenden gemacht, einfach weil ich jung war. Mhm. So, hier mal jurend nach vorne. So. Und alles, was im Hauptausschuss besprochen wurde, nicht, dass wir viel besprechen konnten, weil Egeln hatte ja kein Geld, aber alles, was im Hauptausschuss besprochen wurde, wurde 1:1 wie im Hauptausschuss nochmal in der Ratssitzung genauso besprochen. Und es sagte auch kein anderer was, außer den 6 Mitgliedern, die sowieso im Hauptausschuss saßen. War etwas enervierend.
Geskriptet, würde man sagen.
Ach, weiß ich nicht, geskriptet. Ich habe dann irgendwann mal einen Antrag zur Geschäftsordnung im Hauptausschuss gestellt, sag, müssen wir das jetzt hier alles in Gänze durchdiskutieren, machen wir dann eine Ratssitzung sowieso nochmal. Wurde dann abgelehnt.
Ja, aber ich glaube, das ist ja im Bundestag ähnlich. Also was der Ausschuss tatsächlich macht, was das Plenum nicht macht, sind ja Expertenanhörungen.
Genau.
Die sind ja teilweise sogar öffentlich oder werden zumindest gestreamt.
War der Wehrleiter da, als es um eine neue Ausstattung der Feuerwehr ging.
Ja, und das ist dann wirklich interessant, weil da kann jede Fraktion dann einen Experten benennen und hat dann entsprechende Redezeit und fragt was. Und Das ist tatsächlich unterschiedlich, aber ich glaube schon, die parteipolitischen Sachargumente, also ist bei manchen Parteien ein großes Wort, aber die werden bestimmt dann auch so wiederholt im Plenum und alle, die im Ausschuss sitzen, denken, ach ja, das habe ich ja noch nie gehört. Ja, so ist es halt. Das ist ja letztlich auch eine Inszenierung.
Wollte ich gerade sagen, sämtliche Plenarsitzungen, gerade im Deutschen Bundestag, da ist da alles ausdiskutiert. Also alles, was im Bundestag gesagt wird, überrascht niemanden. Mhm. Oder hat es schon mal einen Skandal? Ja gut, manchmal schlagen manche Menschen über die Stränge, mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch. Wobei, das war ja im Hessischen Landtag, ne?
Das war,
ja
nicht das war im Bundestag.
Das war im Bundestag, ja, okay.
Joschka Fischer, 1984. Ja, aber wo wir gerade dabei sind, unvorhergesehene Sachen im Plenum. Also heute ist eine Aktuelle Stunde angesetzt zum Thema Klimafonds. Das führt uns gleich zum nächsten Thema.
Es gab Moment, ganz kurz noch bei der Linksfraktion stehen bleiben. Punkt 1, ja. sie lösen sich Nikolaus auf, am Nikolaustag. Haben festgelegt, am 6.12. lösen sie sich auf. So, komm, einen hast du. Hast du einen?
Nee, aber du hast bestimmt einen.
Hast du nicht im Vorgespräch irgendwie gesagt, da finden sie im Stiefel eine Gruppe oder so? Nee, keine Ahnung. Die hat mein Bruder, glaube ich, gestern auf der Bühne gesagt. Ist ja auch scheißegal. Lustigerweise 2 Tage, bevor die Ampel 2 Jahre alt wird. Mhm. Das weiß ich deswegen. Also die Ampel ist ja am 8.12. Ist die ja offiziell sozusagen ist Olaf Scholz zum deutschen Bundeskanzler gewählt worden. Mhm. Weil wir damals dann auch sagten, in der Nikolauswoche, Gott sei Dank nicht am Nikolaustag, sonst hätten wir im Stiefel so einen kleinen Olaf Scholz drin gehabt, der ganz frech da rausgeguckt hätte. Ganz wir haben einen Schlumpf als Bundeskanzler.
Ja,
genau. Nein, wer wird Sprecher der Linksfraktion? Linksgruppe so. Da. Macht's ja, easy also. Nochmal?
Das wäre natürlich ein Armutszeugnis, wenn der, also der 100-mal gesagt hat, ich bin jetzt eigentlich dafür nicht mehr zuständig. Ich habe schon, der hat ja in allen Interviews betont, dass er damals die SED gerettet hätte. Das stimmt ja auch. Er wurde ja Vorsitzender am 9. Dezember 1989. Sogar noch von der SED, die hatten so einen Sonderparteitag an dem Wochenende und dann haben sie gesagt, wir sind jetzt nicht fertig geworden und wir machen es noch nächstes Wochenende nochmal. Mhm. Und am folgenden Wochenende, am 16. Dezember, haben sie sich dann umbenannt in SED-PDS. Übrigens sehr schlauer Move. Das können manche Linksparteigegner ja heute noch sagen oder haben sie jahrzehntelang immer gesagt, die SED-PDS. Aber die ist ja tatsächlich ein paar Monate lang genau so, bis sie dann im Februar 90 sich nur noch PDS genannt hat. Also das war wirklich nicht so schlau. Naja, und er hat das alles gemanagt, dass die Partei eben dann bei der Volkskammerwahl ja gar nicht so schlecht abschnitt.
16%.
Dass sie sozusagen im Alleingang das Land an die Wand gefahren hat.
Man muss mal sagen, das war der Zeitpunkt, wo die Partei mit Abstand am unbeliebtesten war. Und da ist das Wahlergebnis besser gewesen, auch im Osten inzwischen, als heute.
Ja, das stimmt auch wieder.
Also, total krass. Und zwar ohne Sarah Wagenknecht-Partei.
Ja. Die ist ja damals erst eingetreten, weil sie gedacht hat, Mensch, so eine arme Diktaturpartei, die muss ich jetzt noch retten und jetzt trete ich ein.
Ja gut, aber sie war zu dem Zeitpunkt, war sie 20? 20 war sie. Das ist okay. Da in dem Alter kann man ruhig mal eine Partei eintreten. Na, wer macht, bleibt es Bartsch dann?
Der will es ja auch nicht mehr und er ist ja auch vom Alter her, also hat er will es einfach nicht mehr machen und ich kann mir allerdings vorstellen, dass er sagt, jetzt unter den neuen Voraussetzungen, jetzt sind wir ja diese Idioten los, jetzt mache ich es vielleicht doch. Ich glaube, wen gibt es da noch? Also vielleicht ja Janine Wissler natürlich als Parteivorsitzende, die wäre ja wahrscheinlich, wenn sie das will, würde man sie dazu auch wählen.
Und das muss man erstmal können, bekifft.
Wen gibt es denn noch? Ich kenne da niemanden.
Das kann eigentlich nur Bartsch machen.
Naja, ist ja nicht so, nur weil wir keine Linkspartei-Abgeordneten
Sören kennen. Sören Pellmann. Auch nur, weil ich mir den Namen gemerkt habe. Aber dass der nicht mit ausgetreten ist, finde ich auch krass.
Ja, den kenne ich aber auch nicht so genau.
Aber der wurde ja schon immer dem Wagenknecht-Lager zugerechnet. Und der hat ja unter anderem das Direktmandat in Leipzig auch gewonnen, weil die Leute glaubten, dass er ein Wagenknecht-Jünger ist. Das darf man ja bitte nicht vergessen.
Ja, also Keine Ahnung. Was ja übrigens immer noch spannend ist, das haben wir, hatten wir ja vor einem, ziemlich genau einem Jahr schon darüber geredet, dass der Bundestag ja in bestimmten Wahlbezirken in Berlin auch neu gewählt werden muss. Das hat der Bundestag vor ungefähr einem Jahr beschlossen, aber das Bundesverfassungsgericht hat Besseres zu tun, als darüber zu entscheiden. Das kommt dann irgendwann, vielleicht kurz vor der nächsten Wahl, dass dann bestimmte, also nicht alle Wahlkreise, sondern nur bestimmte Wahllokale in diesen Wahlkreisen neu gewählt werden müssen. Und wenn im schlimmsten Fall für die Linkspartei kommt es so, dass sie dann diese zwei Berliner Direktmandate vielleicht nicht halten können oder eins davon.
Und dann heißt es, dann fliegen alle aus dem Bundestag raus.
Dann fliegen alle raus, außer denen, die das Direktmandat dann immer noch haben. Das wäre der Worst Case. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, aber es ist
möglich.
Rechnerisch, da muss man schauen, welche Wahllokale das dann sind, wie viele Stimmen sozusagen verloren gehen müssten, damit man, also es geht ja nicht um die Zweitstimmen bei dieser Nachwahl, weil dieses Zweitstimmenverhältnis wird nicht aufgedröselt durch so ein paar kleine Wahllokale, aber es geht um die Erststimmen. Mhm. Wenn dann sozusagen, was weiß ich, die SPD oder die Grünen, wobei die sie ja auch im Moment nicht so stark sind, das ist vielleicht das Glück der Linkspartei, oder vielleicht die CDU dann bestimmte Direktmandate abgreift. Aber das ist alles Zukunftsmusik, da müssen wir noch warten. Und damit sind wir schon bei dem nächsten Thema, Bundesverfassungsgericht. Gestern großes aufsehenerregendes Urteil. Es gab, also das ist jetzt ein bisschen komplizierter, wie alles.
Wollte ich gerade sagen. Gott sei Dank war es vorher so einfach.
Also es gab ja das Corona, alle möglichen Corona-Etats und Haushalte und Nachtragshaushalte, und das 2021 hat man dann gemerkt, ein bisschen Geld ist noch übrig. Wir haben da zu viel Geld reingeplant. 60 Milliarden sind übrig. Und dann hat die Ampelkoalition direkt einen Monat nach ihrem Amtsantritt, also im Januar 22, haben sie dann den zweiten Nachtragshaushalt 21 beschlossen und darin gesagt, diese 60 Milliarden werden jetzt verschoben in den sogenannten in das Sondervermögen Energie- und Klimafonds. Also es gibt ja Sondervermögen aller Art. Wir kennen das berühmteste, das
für die Bundeswehr.
Das auch wahrscheinlich einfach unangetastet bleibt, bis die Inflation das zunichte gemacht hat. Und es gibt aber seit 2011 bereits ein Sondervermögen Klima- und Energiefonds. Und dann hat man gesagt, ja, die 60 Milliarden, gut, das sind zwar Schulden, aber die haben wir und die stecken wir jetzt in diesen Dings und können damit was fürs Klima tun. Das wollte die Unionsfraktion verhindern und hat einen Eilantrag gestellt, der dann im Dezember 2022 auch abgelehnt wurde. Also das ist ja immer ein ganz guter Hinweis auf das spätere Urteil, obwohl das andere, der Eilantrag ist aus anderen Gründen erfolgreich oder nicht erfolgreich. Man sagt ja immer, dem Eilantrag wird dann stattgegeben, wenn da unverrückbare Fakten geschaffen werden, die man hinterher nicht ändern kann. Und wenn sozusagen das Inkrafttreten eines Gesetzes, was dann später zurückgenommen werden muss, schlimmer ist als das als umgekehrt. Und das war nicht der Fall, weil es ja einfach nur um Schulden ging. Da hat man ja dann wirklich Zeit. Und jetzt, fast ein Jahr nach dem Eilantrag, hieß es, das darf alles nicht sein. Das Geld muss also weiter für Corona ausgegeben werden. Ich finde, wir können uns auch eigentlich mal wieder einen Lockdown leisten. Was sagst du?
Ich finde das ein bisschen unverschämt, weil erstens, es sind doch Steuergelder, ne?
Es sind vor allem Schulden.
Also, ja, ist egal, aber es ist ein Steuertopf drin.
Ja.
Und Steuern sind nicht zweckgebundene, also Steuern werden für nicht zweckgebunden aus. Habe ich im Studium so gelernt, es gibt Steuern, es gibt Abgaben. Abgaben sind zweckgebunden, Rentenversicherung, Krankenversicherung und so weiter, das ist alles zweckgebunden. Das sind Zwangsgebühren, was weiß ich, fickt euch, mir egal, aber Steuern, so. Ich finde das Quatsch, wie kommt das Bundesverfassungsgericht darauf, zu sagen, es darf dafür nicht genommen werden? Wenn es eine Mehrheit des Souveräns gibt, oder des repräsentierten Souveräns, der sagt, wir machen das jetzt so.
Nee, aber das Problem ist, der Zweck wurde ja aufgestellt vom Bundestag selber, und zwar für die Corona-Bekämpfung aller Art.
Ja, aber man kann doch jedes Gesetz wieder ändern. Also ich halte das für sehr fragwürdig. Und vor allem Corona ist ja nicht mehr. Und jetzt liegen da 60 Milliarden rum und dürfen nicht benutzt werden, oder was?
Ja, wie gesagt, sie liegen nicht rum, sondern sie sind Schulden. Das heißt, am Ende würden einfach 60 Milliarden weniger ausgegeben. Es war ja auch das erste Urteil zur Schuldenbremse. Insofern ist das auch für die Verschuldung ist es eine relativ gute Nachricht, fürs Klima vielleicht eher nicht. Die Zweckbindung ist eben vom Bundestag selber geschaffen worden und dann hieß es, so, das Geld nehmen wir jetzt und wenn es die Schuldenbremse nicht gäbe, dann dürfte der Bundestag jetzt das ja einfach so beschließen. Aber
genau.
Das Verfassungsgericht hat gesagt, ja. Schuldenbremse sind ja bekanntlich 0,35% des Bruttoinlandsprodukts sind ja erlaubt als Schuldenaufnahme und mehr nicht. Und dadurch, dass das eben in so einem Schattenhaushalt verschwinden sollte, in so einem Sondervermögen, wurde das umgangen. Das ist wohl nicht erlaubt. Es war aber trotzdem was anderes als das Sondervermögen Bundeswehr. Es ist so ein bisschen diese Trickserei, die quasi aufgeflogen ist.
Was heißt aufgeflogen? Ja, das heißt also die Geister, die ich rief quasi. Das muss man ja sagen. Aber das Grundproblem nochmal. Gut, wobei, wenn ihr sagt, schlecht fürs Klima, ich sag mal so, es macht was die Bundesregierung. Und alles, was die Bundesregierung macht, ist ja quasi klimaneutral. Also es ist egal fürs Klima, ob die was machen oder nicht. Es bringt ja nichts. Ja, es schadet zwar wahrscheinlich nicht, aber es bringt auch nichts. Aber es ist klimaneutral.
Ja.
Egal. Egal, es ist, wie es ist. Nächstes Thema. Komm, ich habe keine Zeit, mein Sohn ist krank.
Es ist, wie es ist. Und zwar, da schaut man in andere Länder, also Spanien wird heute spannend, da haben wir noch keine weiteren Meldungen über die Regierungsbildung. Also wir hatten ja gesagt, es gibt so eine Frist, die läuft auch Ende des Monats aus und der erste Regierungskandidat ist ja gescheitert, der konservative Feijóo hat keine Mehrheit gekriegt und der auch im zweiten Wahlgang nicht und jetzt heute stellt sich der amtierende Ministerpräsident Sánchez zur Wahl und möglicherweise übermorgen dann zum zweiten Wahlgang, wo die relative Mehrheit reicht. Und er hat ja die Absprachen getroffen mit verschiedenen separatistischen Parteien oder also Regionalparteien. Und da gab es jetzt große Demos in Madrid von Seiten der Konservativen, die sagen, ja, wir wollen das alles, im Grunde das, was vor 6 Jahren ja hochkochte, Separatismus bekämpfen und das sind alles ganz schlimme Menschen und die müssen quasi dafür bestraft werden, dass sie unabhängig werden wollen. Und
Inklusive der Basken?
Ja, ja, klar. Also die Konservativen wollen, für die ist das ein Heiligtum, wie bei uns die Schuldenbremse, ist bei denen einfach, der Staat muss ihm für immer in diesem, ja, immer so bleiben, wie er ist. Und das bestimmen wir einfach. Ja. Und dazu kommt ja noch, dass zum Beispiel die Katalanen ja die wirtschaftsstärkste Region Spaniens sind. Und die dürfen da trotzdem nicht unabhängig werden, obwohl sie sich ja irgendwie vielleicht auch selbst finanzieren würden. Naja, und deswegen gibt es da jetzt riesen Zoff und es kann auch, also angenommen, er wird dann übermorgen gewählt, dann, ich weiß gar nicht, ob es genau übermorgen ist, aber meistens 2 Tage später. Nee, übermorgen ist ja schon Samstag, da wird es wahrscheinlich nicht passieren.
Wahrscheinlich dann Montag.
Ja.
Punkt 1, die letzte Frist. Kennst du meinen Liebling? Habe ich das mal erzählt? Ich glaube nicht. Mein Lieblingssketch, den man so in Kinderkabarettgruppen gespielt hat, ist die letzte Frist. Da geht dann so ein Mädchen, also geht so eine Gruppe von Menschen über die Bühne und ganz hinten ein kleines Mädchen, die sich so Brot in den Mund stopft. Die letzte Frist, finde ich, zum Schreien. Und dann Spanien. Naja, Spanien ist ja so eine Sache. Ich bin ja großer Anhänger der Theorie, dass Staaten, also Nationalstaaten, ethnisch einheitliche Staaten, ethnisch national, was weiß ich, über 10 Millionen Einwohner eigentlich zum Scheitern verdammt sind. Es gibt rühmliche Ausnahmen, wie zum Beispiel Deutschland. Aber auch wir haben ja quasi ethnische Gruppen innerhalb Deutschlands. Also wie gesagt, wenn sich ein Urbayer und ein Urostfriese unterhalten, die brauchen einen Dolmetscher. Im Zweifelsfall jemanden, der Hochdeutsch spricht. Aber und die Bayern haben ja, das wird ja auch immer wieder diskutiert, dass die Bayern sich vielleicht mal abspalten als wirtschaftlich stärkstes Bundesland. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob das noch stimmt. Ob Bavü nicht inzwischen doch ein bisschen stärker ist, aber...
Ja, die wechseln sich meistens so ein bisschen ab an der Spitze. Also bei Bayern ist halt wirklich das Problem, dass es da Regionen gibt, die komplett abgehängt sind. Und natürlich die Münchner Region oder, was weiß ich, Ingolstadt als Autostadt.
Oder auch Nürnberg oder
Nürnberg, also die sind stark. Und dann gibt es natürlich die Oberpfalz oder den Bayerischen Wald, wo wirklich nichts ist.
Ja, aber und, auch denen geht es immer noch besser.
Müssten die sich abspalten von, oder ja. Umgekehrt müsste München sich abspalten von diesen, was weiß ich. Und in Baden-Württemberg ist... ist gleichmäßiger verteilt. Da gibt es genau. Überall dann irgendwelche Weltmarktführer, die dann die Wirtschaft am Laufen halten.
Wobei es ist aber auch so, also in Katalonien ist es ja tatsächlich so, in Spanien, dass es diese Volksabstimmung gab und dass sich Katalonien wirklich abspalten wollen würde. In Bayern gab es diese Volksabstimmung nicht, aber es gibt ja immer wieder regelmäßig Umfragen und es ist also nicht mal ansatzweise eine Mehrheit irgendeines Bayern, der Interesse hat, sich von Deutschland zu separieren. Frankreich hat 60 Millionen Einwohner, da ist es auch eigentlich relativ einheitlich, das hat aber was mit der Geschichte des Landes zu tun. Großbritannien ist auch ein multiethnisches Land, wenn du so willst. Und ich meine jetzt nicht die ganzen Gastarbeiter aus Indien, sondern ich meine Wales und Irland und Schottland und England und auch innerhalb von England ist das alles schwierig. Das heißt, Portugal hat wie viele Einwohner? Auch so um die 10 Millionen, ne?
10 ungefähr, ja.
Ja, das passt. Spanien hat auch 50, glaube ich. Und das ist dann multiethnisch. Das ist einfach so. Und ich meine jetzt ethnisch im Sinne von, es sind eigene Kultur, also sagen wir mal multikulturell. Sagen wir mal so, ja.
Ja, oder die Ukraine, wobei Putin es geschafft hat, dass dort die Bevölkerung wieder relativ einig ist. Aber das war
das
sie
stimmt.
Auch. Das
stimmt, ein gemeinsamer Feind.
Genau, bis 2014 war das Land auch ziemlich geteilt in zwei gleich große Teile und der östliche Teil ist heute doch, denkt heute anders als früher, glaube ich.
Naja, das weiß man ja nicht, weil seriöse Umfragen sind ja nicht statthaft.
Doch.
Geht's ja nicht.
Auf jeden Fall. Also zumindest. Doch, es gibt die 80% der Ukrainer unterstützen ja diese sozusagen unnachgiebige Kriegspolitik der Regierung.
Ja, aber was was im Donbass wirklich für eine Meinung vorherrscht, das kann man ja nicht nachvollziehen.
Wer da überhaupt noch lebt, da leben natürlich viele Alte, die da nicht wegziehen wollen. Junge Leute sind geflüchtet oder deportiert. Also das heißt, da gibt es natürlich nicht mehr die Bevölkerung, die da vorher war. Und dann kann man natürlich locker sagen, die sind ja alle für uns, die da noch sind. Das ist ja entvölkert. Naja, also Italien würde mir noch einfallen als Staat, wo es starke Nord-Süd-Schwierigkeiten gibt.
Genau.
Und das war ja früher immer die Lega, also die Lega Nord hieß sie ja früher. Und die war sogar separatistisch. Der Chef der Lega Nord, der Vorgänger von Salvini, also Umberto Bossi hieß der hat sogar mal 1996 die Padanische Republik ausgerufen.
Ja, glaube ich.
Daraus ist dann irgendwie dann doch nichts geworden. Aber die waren immer mit in der Regierung, bei Berlusconi immer mit dabei, immer als Partei, die gesagt haben, eigentlich wollen wir euch. Und im Süden die hießen Allianza Nazionale, das waren die Faschisten, deren Platz dann später die Fratelli eingenommen haben, die heute regieren. Und die waren dann eher im Süden stark.
Ja. Wobei davon multiethnisch zu reden ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig, oder multikulturell, weil die Römer natürlich, also gerade Italien ist natürlich kulturell schon relativ einheitlich. Wobei, wenn du da im Süden, die Sizilianer sind ja auch wieder so ein ganz eigenes Völkchen. Aber wir machen jetzt hier keinen Multikultur-Podcast, wir sind schon wieder weit über eine halbe Stunde.
Wir sind über eine halbe Stunde. Wir reden jetzt über Großbritannien tatsächlich. Da gibt es auch eine weitere Wolte, nämlich David Cameron zieht ins Dschungelcamp und Nigel Farage wird Außenminister. Oder umgekehrt, ich weiß
es nicht. Man weiß es nicht. Das Problem ist, ich muss gleich dazu sagen, ich habe ja noch so einen anderen Podcast, H2 So, und der eine Mitstreitende da, der ist großer Verfechter der BBC. Der guckt halt wahnsinnig viel BBC, lässt sich auch immer so. Und es ist in der BBC so ähnlich wie in der DDR. Du hast so ein festes Schauspielensemble von ungefähr 5 bis 6 Personen. Und die spielen dann in allen britischen Fernsehserien irgendwie mit. So. Und das hast du in der britischen Politik offensichtlich auch. Naja, es ist ja tatsächlich so. Ich meine, es ist in der deutschen Politik wahrscheinlich auch nicht ganz anders. Ansonsten wäre Christine Lambrecht nie im Leben Verteidigungsministerin geworden. Wir haben gestern auf der Bühne ganz kurz überlegt, weil wir über den beliebtesten Politiker in Deutschland, das ist im Moment...
Das ist Pistorius.
Boris Pistorius. Und wir sagen, es liegt unter anderem daran, dass er nicht Annegret Kramp-Karrenbauer, Ursula von der Leyen oder... Mir ist der Name... unserer letzten Verteidigungsministerin nicht ein. Der ist mir einfach nicht eingefallen auf der Bühne. Wie hieß die Schlampe? Mein Gott. Oma Lamprecht. Es ist mir dann über die Brücke Oma ist es mir dann eingefallen. Oma Christine Lamprecht, alles klar. Zurück zum Thema. So, David Cameron, seines Zeichens Schuld am Niedergang Europas. Weil um die Wahl zu gewinnen, hat er gesagt, ich mache eine Volksabstimmung über den Brexit. Wo alle ja wussten, es geht dagegen
aus. Naja, eigentlich, genau, die Wahl 2000... also er ist ja 2010 gewählt worden, Das war relativ, da musste er noch mit den Liberalen zusammen regieren, weil die Mehrheit nicht gereicht hat. Und dann hat er für 2015 einen Wahlkampfschlager rausgepackt. Ich mache die Volksabstimmung, genau, wenn ich gewinne. Und 2016 fand die dann statt.
Und dann,
letztlich war es ja auch mehr oder weniger auch so eine Wette zwischen seinem größten Konkurrenten und ihm, die sich auch aus Schulzeiten schon von irgendwelchen Bonzen-Internaten kennen, Boris Johnson und ihm, zu sagen, wer hat den längsten. Und Johnson hat ja dann auch gewonnen. Und der wurde damals direkt nach dem Brexit Außenminister bei Theresa May. Also da dachte man auch schon, das ist, wenn Oscar Wilde Theresa eine Tragödie May, über die englische Politik schreiben würde, dann wäre er genau Außenminister geworden, oder?
Bloß mal, Theresa May für alle anderen, das ist im Prinzip die Christine Lambrecht Großbritanniens.
Ja, ich glaube, da tut man ihr Unrecht, weil die, also das ist echt eine tragische Figur, Theresa May.
Ja, das stimmt schon.
Weil sie wurde ja da, also Cameron ist zurückgetreten. Es gab, wurde jetzt auch wieder mehrfach im Fernsehen gezeigt, diese Szene, wie er am Tag nach dem Brexit-Referendum dann vor der Downing Street Number 10 steht und sagt, ich gehe jetzt. Und dann ging er ins Haus rein und pfiff einfach oder summte irgendwie so, lalalala, als ob das irgendwie alles ein Spielchen gewesen wäre. Hm. Also der ist letztlich ein Brandstifter und der kommt jetzt wieder in die Politik. Und Theresa May übernahm dann, das wollte ich damit sagen, musste das alles bewerkstelligen. Sie war ja auch, wie fast die gesamte Parteiprominenz war sie ja davor auch gegen den Brexit gewesen.
Genau.
Und dann sagte sie, so, das muss ich jetzt alles bewerkstelligen. Und man wusste, man
hätte es ja nicht machen. Sie hätte es ja nicht machen müssen.
Naja, gut, wenn man sagt,
es ist schon ein bisschen Eitelkeit dabei.
Versuchen eine neue Premierministerin. Es gab ja auch dann andere, also Johnson und der unvermeidliche Michael Gove, der jetzt, glaube ich, nicht mehr so stark ist, aber der immer so oben mitmischte. Und die haben sich da beworben und dann irgendwann blieb halt nur noch sie übrig. Also so ist das ja in Großbritannien, dass man immer aussiebt. Und da hätte ich auch nicht Nein gesagt, aber das Problem war halt wirklich, sie hatte keinen Plan, wie es genau zu gehen hat, weil es ja noch nie vorgekommen ist. Und dann gab es ja also seitens der EU dann die Regel, man muss das in einem Brief, der Europäischen Kommission muss man einen Brief überreichen, in dem man den Austritt ankündigt. Und der wird dann in 2 Jahren wirksam, es sei denn, es gibt einen Vertrag, der einstimmig von allen beschlossen wird. Und den wollte man unbedingt haben, denn ein ungeregelter Austritt wäre sehr schlimm gewesen. Naja, und dann gab es eben dieses Theater 2 Jahre später, im März 2017 war dieser Brief und im März 2019 gab es dann dieses Theater im Unterhaus, da erinnern wir uns alle noch dran mit dem Speaker oder eher Schauter.
Order!
genau, und das war also ein Riesenchaos und sie hat es eben nicht geschafft und das war einer ihrer größten Fehler war, 2017 eine Neuwahl auszurufen, weil sie gesagt hat, irgendwie stehen wir jetzt relativ ordentlich da und ich will sozusagen das Mandat für den Brexit jetzt noch verstärken. Und da kam dann eben keine absolute Mehrheit raus, sondern sie hat Stimmen verloren und war dann angewiesen auf die Iren aus Nordirland. Also nicht auf die Iren, sondern auf die Iren. Sehr neues Wortspiel übrigens. Und die waren so drauf, dass sie diesen Austritt zwar wollten aus der EU, aber mit Nordirland sozusagen, beziehungsweise Nordirland sollte eine offene Grenze behalten. Wie sie sich das genau vorgestellt haben, das haben sie nie verraten, weil man kann natürlich eine EU-Außengrenze nicht einfach offen lassen. Und das war ja der Hauptstreitpunkt. In jedem anderen Land wäre der Brexit ja, der hieße dann nicht Brexit, ja leichter zu vollziehen gewesen, weil man nicht diese sehr, sehr historisch sehr belastete Grenze, die ja dann seit den 90er Jahren offen war.
Das wie war hieß ja ein das? Großer das war irgendwas mit Back.
Backstop, glaube ich.
Backstop, genau.
Was auch immer das bedeutete, ja, aber ja. Es war
wusste kein Mensch.
Sozusagen so ein Hybrid aus Binnenmarkt und Nicht-Binnenmarkt und das war ja zum Scheitern verurteilt.
Ja, gut, naja, jetzt wollen wir ja nicht ewig über Theresa May jetzt hier diskutieren.
aber das, die Frau, die musste ja dann, und dann hat sie noch die Europawahl verloren und dann nach der verlorenen Europawahl ist sie dann tatsächlich zurückgetreten und dann kam Boris Johnson, machte alles noch schlimmer, obwohl, also hat es dann wenigstens geschafft, den Brexit durchzuziehen und das ist also die Fortsetzung dieser Tragödie, die wird ja noch mindestens ein Jahr dauern, weil erst dann diese nächste Wahl ansteht und dann sind wir die Tories hoffentlich endlich los.
Weil ja jetzt David Cameron Außenminister, weil die bisherige Außenministerin, war es eine Außenministerin? Ja, war eine Außenministerin.
Nee, die war Innenministerin, Suella Braverman, War aber gar nicht so brav, weil sie eben sehr weit rechts stand und auch sich mit Äußerungen da hervorgetan hat gegen Einwanderer. Und das, und sie ist ja selbst Einwandererkind, aber das kam dann irgendwann. Irgendwann war es dem Premierminister Sunak zu arg und der hat sie dann rausgeschmissen. Und an ihre Stelle trat James Cleverly,
auch ein schöner Name. Der Außenminister, eine Schweizer Intelligenzbestie. Und jetzt wurde David Cameron, ja warum, kein anderer da, Großbritannien halt, ne? Ensemble von 5 Politikern und dann wird man durchgetauscht. Das heißt, der nächste Verkehrsminister wird dann wahrscheinlich Boris Johnson.
Ja, oder also sozusagen jemand, der das, aber ich, es ist ja nicht irgendjemand. Es ist ja jetzt nicht zum Beispiel Theresa May, die wieder ins Kabinett kommt, oder John Major aus den 90er Jahren oder so, sondern es ist der Typ, der das Land an die Wand gefahren hat, der so viele Milliarden gekostet hat wie niemand anders. Das wäre wie wenn bei uns Andreas Scheuer plötzlich auch wieder ins Kabinett käme. Also, wer ins weiß.
Ist der nicht jetzt im Bayerischen Landeskabinett wieder
drin? Nee, ist er nicht.
Ah ja, okay. Wäre ja lustig.
Ja, lustig, aber diese Leute sind wirklich das Allerletzte und naja, jetzt freut er sich, jetzt hat er einen Antrittsbesuch in Kiew gemacht, kann er schön glänzen.
Aber sagen wir mal so, die Briten haben es auch nicht anders verdient, ne?
Natürlich, die haben ja diese Neuwahl, die Boris Johnson 2019 angesetzt hat, die war komplett bekloppt, weil es eben das Mehrheitswahlrecht gab, also die Mehrheit der Briten war ja fast nie für den Austritt, nur bei dem einen Zufallsreferendum mit 52%.
Wo die vernünftigen Menschen einfach zu faul waren, zur Wahl zu gehen.
Genau, und bei der Wahl 2019, die haben fast alle Wahlkreise gewonnen, aber sie hatten eben nur die relative Mehrheit und dadurch, also wenn man es auf die Stimmen der Wähler zählt, dann waren auch 50% gegen den, also für Parteien, die gegen den Austritt waren, aber genau. Hat nichts gebracht.
So, also amerikanische Verhältnisse.
Genau, und wie gesagt, ein Jahr ungefähr wird das alles noch, das Gewürge noch dauern und man muss hoffen, dass bis dahin die Labour-Partei stark genug bleibt, um dann auch diesen Schwung mitzunehmen zur Wahl. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, weil die Labour-Partei,
genau. Wir reden ja aber von der britischen SPD, das ist ja klar, so, ja.
Und sogar noch eine gesteigerte SPD, weil die haben ja auch zumindest unter ihrem früheren Vorsitzenden, weiß gar nicht, wie der hieß, dieser Alte, da hatten sie auch ein großes Antisemitismusproblem und es könnte ja jetzt in der jetzigen Zeit auch wieder vielleicht wieder ein bisschen größer werden, weil da einfach ein paar Leute auch sehr stark auf der islamischen Seite stehen oder auf der anti-israelischen vor allem und das sollte sich die Partei vielleicht nicht erlauben im kommenden Jahr, solche Leute.
Wir werden es sehen. Was wir auf jeden Fall sehen werden, ist, dass wir uns nächste Woche wieder hören, Schimmern, oder?
Würde ich auf jeden Fall sagen, haben wir zumindest, ich höre mich nicht Nein sagen. Ja, also dann können wir auch schon mehr sagen über die ganzen Themen. Bis dahin wünschen wir euch einen schönen Volkstrauertag.
Ja, genau. Das auf jeden Fall. Nächste Woche ist ein Totensonntag.
Ja.
Da können wir vielleicht auch mal drüber reden. Das ist ja wirklich egal.
Volkstrauertag übrigens im Bundestag wird ja immer mit so einer, also der Volksbund Kriegsgräberfürsorge mietet sich ja an dem Tag immer im Bundestag ein und dann gibt es die Gedenkstunde und diesmal kommt die schwedische Kronprinzessin und hält eine Gedenkrede.
Oh mein Gott, das ist bestimmt langweilig. Bis dann, Tillmann.
Bis dann. Tschüss.